Guten Abend, alle Anwesenden hier in Bregenz. Es freut mich, dass ich heute Abend zu einem weiteren Thema sprechen kann, und zwar zum Thema Fronleichnam. 60 Tage nach Ostern, also 10 Tage nach Pfingsten, wird ein Fest begangen, das meist mit einem Umzug der Katholiken auf den Straßen verbunden ist. Und dieses Fest gehört zu meinen eindrücklichsten Erinnerungen als katholisches Kind. Was ist der biblische Bezug dazu? Ich möchte zu Beginn einen Text aus Matthäus 26 lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 26 und dort ab dem Vers 17. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Das war genau nach Vorschrift, so wie es im Mose steht. Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen. Wir kennen diese Geschichte, wie sie dann weitergegangen ist. Aber es geht jetzt heute um eine andere Einzelheit. Im Vers 26 steht: Während des Mahls nahm Jesus das Brot. Beim Pascha-Mahl war ja die Hauptsache nicht das Brot, sondern das Lamm. Aber Matthäus lenkt jetzt seinen Blick hier auf das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Die Bibel sagt uns ja gar nichts aus über ein Farbenblumenfest mit Altären auf den Straßen. Daher sind wir angewiesen, dass wir das Internet befragen. Und wenn man da googelt, findet sich alles, was man dazu wissen muss. Dieses Fronleichnamfest ist das Fest der leiblichen Gegenwart Christi. Dieser Vers, den ich gerade gelesen habe, wird dahingehend interpretiert, dass Jesus in dem Moment, wo er das gesprochen hat, das Brot in seinen Leib verwandelt hat. Das nennt sich auch katholisches Altarsakrament oder Eucharistie. Und dieses Fest zu Ehren dieses Sakraments, das ist eben das Fronleichnamsfest. Und das wurde allererstes Mal 1246 in Belgien, und zwar in Lüttich, gefeiert. Und 18 Jahre später, 1264, hat es Papst Urban IV. Zum Fest der gesamten Kirche erhoben. Das war ein Jahr nach seiner Papstwahl. Urban IV. War ein Papst, der nie in Rom residiert hat. Vielleicht hat er einen Bezug zu diesem Fest, weil er selber vorher Archidiakon von Lüttich war. Das war damals noch ein sehr mächtiges Amt. Urban IV. Hat das Fronleichnamsfest nach dem Blutwunder von Bolsena in Italien ist das eingeführt, wo angeblich bei einem böhmischen Priester, der Zweifel an dieser Transsubstationslehre hatte, Transsubstation, das bedeutet, dass sich eben dieses Brot in den Leib substanziell umwandelt. Das war seit 1215 ein Kirchendogma, beim vierten Laterankonzil festgelegt. Und dieser Priester, dieser böhmische Priester, der eine Pilgerreise nach Rom machte, der hat dort eine Messe gefeiert und dann während der Messe hat er diese Hostie gebrochen und dann ist Blut rausgetropft. Das ist ein Wunder, das bestätigt worden ist. Das soll also echt sein. Das war aber nicht die ursprüngliche Idee für dieses Fest. Dieses Blutwunder hat sozusagen nur dem Fest die Berechtigung erteilt, die himmlische, durch dieses Wunder. Die Idee hatte eine gewisse Juliana von Lüttich. Und das war eine Augustiner-Chorfrau, also eine Nonne, die hatte im Jahr 1209 eine besondere Vision. Sie war damals etwa 17 Jahre alt. Das erinnert mich übrigens an Ellen Harmon, spätere Ellen White, die auch in diesem Alter Visionen hatte, ihre ersten. Und diese Juliana von Lüttich, die war seit ihrem 5. Lebensjahr in diesem Kloster. Sie war ein Waisenkind. Früher haben ja die Klöster solche Kinder oft aufgenommen. Sie sind dann meistens auch Nonnen geworden, nicht immer. Und sie hat mit 13 Jahren bereits ihr Ordensgelübde abgelegt. Sie ist dann später mit 33 Jahren etwa sogar Oberin des Klosters geworden. Und eben mit 17 hatte sie eben diese Vision. Und in dieser Vision sieht sie einen Mond mit einem dunklen Flecken. Und dann erklärt ihr Jesus Christus, dieser dunkle Fleck, der bedeutet ein fehlendes Fest im Kirchenjahr. Das Fronleichnamsfest. Fronleichnam bedeutet, hat nichts mit einer Leiche zu tun, Lichnam bedeutet Leib, das war ein altes Wort für Leib, und Fron bedeutet Herr, also Leib des Herrn Fest. Also das Fest des Leibes Christi. Eigentlich etwas Lobenswertes. Doch die Idee, dass durch die Umwandlung während der katholischen Messfeier aus der Hostie dieser Leib entstehen soll, das ist schon etwas bedenklich, dieser Gedanke. Es wird ja mit großer Pracht gefeiert. Die schönsten Monstranzen werden hier durch die Straßen getragen, von dem Priester im goldenen Prachtgewand. Und vier Leute tragen da sogar einen Baldachin, der Himmel heißt, über dieser Monstranz und dem Priester. Und wer in diesem Umzug jemals mitlaufen durfte, weiß, wie glücklich und aufgeregt man da als Kind ist. Martin Luther erklärte allerdings 1530, und ich zitiere, ich bin keinem Fest mehr fremd als diesem, denn es ist das allerschändlichste Fest. An keinem Fest wird Gott und sein Christus mehr gelästert, denn an diesem Tage. Und sonderlich mit der Prozession. Da tut man alle Schmach dem heiligen Sakrament, dass man es nur zum Schauspiel umträgt und eitel Abgötterei damit betreibt. Es streitet mit seiner Schmink und erdichteten Heiligkeit wider Christi Ordnung und Einsetzung, denn er es nicht befohlen hat, also herumzutragen. Darum hütet euch vor solchem Gottesdienst. Wie immer wollen wir die Bibel fragen, was davon zu halten ist. Und die beste Auskunft geben Jesu eigene Worte. Wir finden einen Bezug dazu im Johannesevangelium, Kapitel 6. Ich möchte dort beim Vers 48 beginnen. Da steht, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Also wenn man von Jesus ist, dann wird es ewiges Leben geben, im Unterschied zu dem Manna, das die Israeliten in der Wüste gegeben haben. Davon lebt fast keiner mehr. Es gibt eine Ausnahme, der Mose, der lebt im Himmel. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Das hat also Jesus bereits vor seinem Abendmahl erklärt. Damals beim Abendmahl haben sie es akzeptiert, so wie es heute jeder akzeptiert, der einer Messe beiwohnt oder Abendmahl feiert. Aber damals, als er das gesagt hat, in Johannes 6, steht im Vers 52, da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Ist das ein Kannibale? was ist da los? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, jetzt legt er noch etwas drauf, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also nicht am Tag des Todes, sondern am letzten Tag oder jüngster Tag, wie es oft heißt in anderen Übersetzungen. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ist logisch. Die Priester haben ja auch das Fleisch der Opfertiere zum Teil gegessen und sich sozusagen einverleibt. Und wenn Jesus das Symbol ist, also das Tier, das Opfer, das Symbol für Jesus, dann ist das ein Symbol dafür, dass das Opfer einverleibt werden muss. Ein Bestandteil des eigenen Körpers werden muss. Vom eigenen Blut. Und der sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, das ist unerträglich. Wer kann das anhören? Sind Christen eine Kannibalengemeinschaft? Es ist doch eine unmögliche Vorstellung. Der erste Schlüssel findet sich im Vers 57. Hier sagt Jesus, einen Vergleich, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das heißt, so wie es Jesus macht in Bezug auf seinen Vater, so sollen wir es machen in Bezug auf Jesus. Jetzt hat Jesus nie seinen Vater aufgegessen oder sein Blut getrunken. Was hat Jesus gemeint? Vers 45 können wir lesen. Da steht, bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Wie hat es also Jesus mit seinem Vater gemacht? Es geht um das Hören von Worten, bei denen man aber nicht auf Durchzug schaltet, beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus, wie es so schön heißt, sondern man lernt das Gehörte, wie ein Jünger oder ein Schüler es zumindest tun sollte. Diesen Vers, den wir hier jetzt im Johannes 6 gelesen haben, den hat Jesus aus Jesaja Kapitel 54 zitiert. Ich schlage das auf. Jesaja 54, Vers 13. Da steht, alle deine Söhne werden Jünger des Herrn sein und groß ist der Friede deiner Söhne. Es gibt auch einen Nachfolgepropheten, den Jeremia, der sagt etwas Ähnliches. 15. des Kapitel, der 16. Vers, da steht, kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Heere. Also die Worte verschlingen, man sagt ja auch ein Buch verschlingt man. Und doch sind noch alle Seiten übrig, nachdem man das getan hat. Das heißt, es geht nicht um leibliches Essen, es geht um geistiges, geistliches Essen, geistiges, geistliches Trinken vom Fleisch und Blut Jesu. Jesus selber hat das ja am Beginn seines Wirkens vorgemacht. Er war in die Wüste geführt vom Heiligen Geist. Und dann hat er 40 Tage gefastet. Nichts gegessen. Und dann kommt der Versucher zu ihm mit einer ganz gemeinen Frage. Ja, bist du überhaupt Gottes Sohn? mach aus den Steinen Brot. Und Jesus war Gottes Sohn. Das hieß er in der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber jetzt kommt der Versucher und sagt, ja, bist du es überhaupt? Wieso lässt dich denn dein Vater so leiden? Wenn du Gottes Sohn bist, kannst du dir doch selbst helfen. Und dann sagt Jesus, Vers 4, Matthäus 4, Vers 4, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Das ist auch wieder ein Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Das wollen wir auch lesen. 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Da steht, durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Also das Leben, das wir leben sollen, so wie Jesus es meint, ist nicht, dass wir jetzt etwas Körperliches essen, sondern dass wir Worte Gottes in uns aufnehmen, in unser Leben einbauen. Und es geht also dazu, dass wir Jünger Gottes werden, Schüler Gottes. Das steht auch in den nächsten Versen, zum Beispiel Vers 6 im 5. Buch Mose, Kapitel 8. Du sollst auf die Gebote des Herrn deines Gottes achten, auf seinen Wegen gehen und ihn fürchten. Wenn der Herr dein Gott dich in ein prächtiges Land führt, ein Land mit Bächen, Quellen und Grundwasser, das im Tal und am Berg hervorquillt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum, ein Land mit Ölbaum und Honig, dann, was soll man dann machen? Vers 11, dann nimm dich in Acht und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Wenn es uns gut geht, sagen viele Leute, ganz offen, dann denkt man ja nicht an Gott. Wenn es einem schlecht geht, dann betet man. Aber hier sagt Gott, vergiss es nicht, wenn es dir gut geht. Vergiss die Rechtsvorschriften, Gebote und Gesetze nicht. Missachte das nicht. Es ist oft so, dass nach Kriegszeiten oder in Kriegszeiten die Kirchen wieder voller werden. Und in Friedenszeiten die Leute eher beim Fußball sind oder sonstige Freizeitaktivitäten höher schätzen. Aber hier sagt Gott, genauso sollte es nicht sein. Gehen wir zurück zu Johannes 6. Wir haben ja gerade gelesen, Jesus sagt, das ewige Leben hat man dann, wenn man ihn aufisst sozusagen. Und wir haben jetzt erkannt, was das bedeutet. Das bedeutet, auf die Worte zu hören, die Gebote zu achten, Gott zu respektieren und den Glauben zu praktizieren, zu verinnerlichen. Es ist ein Sprachbild. Hier geht es nicht um Hostien oder um Brote. Und es geht auch nicht um Blut trinken. Im Vers 61 hat Jesus die Antwort gegeben, nachdem viele gesagt haben, das kann man nicht ertragen, das kann man nicht aushalten, das kann man nicht einmal anhören. Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Es geht also nicht um Fleisch im buchstäblichen Sinn, sondern es geht um die Worte. Die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Ist auch heute so. In Matthäus 7 hat Jesus bei der Bergpredigt ähnliche Worte gesagt. Und die lesen wir jetzt ab dem Vers 24. Da sagt er, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Das ist also so, wie wenn jemand ein Haus auf einen Felsen baut, auf ein Fundament, das durch Wassermassen nicht weggespült werden kann. So ist ein Mensch, der sein geistliches Leben, sein Glaubensleben auf die Worte Jesu gründet und auch danach handelt. Andererseits sagt er im Vers 26, wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, sind also Christen gemeint, die die Worte hören, aber nicht umsetzen, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Die Häuser mögen gleich ausgesehen haben. Vielleicht war das Haus auf Sand vielleicht schöner gebaut, größer gebaut, weil ein Haus auf einen Felsen zu stellen, das ist anstrengend. In der Ebene zu bauen, das ist leichter. Aber Jesus sagt nicht, dass es auf das Haus ankommt, sondern auf das Fundament des Hauses. Und das ist hier eine Wiederholung dessen, was wir vorhin gelesen haben im Johannes 6. Ewiges Leben gibt es dann, wenn man Jesus praktisch verinnerlicht, seine Worte aufnimmt, danach lebt. Nicht nur hört. Wir haben in der Bergpredigt dieses andere Sprachbild. Und es geht hier nicht darum, dass wir jetzt Häuser bauen sollen, auf Felsen. Es geht nicht ums Häuserbauen, so wie es beim anderen Sprachbild nicht darum ging, Hostien zu essen, die vorher in Fleisch Jesu umgewandelt worden sind. Von einem geprüften Priester in einer feierlichen Zeremonie in schönem Gewand, während die Gebote und Worte Jesu keine Beachtung finden. Jesus sagte, wer diese meine Worte hört und danach handelt. Welche Worte waren das? Das waren natürlich die Worte, die er davor gesagt hat. Welche Worte hat er vor dem Vers 24 gesagt? Ich lese ab dem Vers 21. Wieder eine Warnung. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, also nicht jeder Christ, nicht jeder bekenntliche Christ wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Es geht also hier nicht ums Reden, sondern ums Tun. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht. Es gibt Leute, die sagen, ja, wenn ein Wunder geschieht, dann glaube ich. Jesus redet hier davon und er sagt, sogar haben wir nicht Dämonen in deinem Namen ausgetrieben und mit Jesus sagt, das genügt nicht. Denn er sagt im Vers 23, dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Das sind schon nicht ganz so freundliche Worte, wie wir es von Jesus gewohnt sind. Aber Jesus macht klaren Tisch. Er sagt den Leuten, es gibt viele Menschen, die eine falsche Vorstellung haben, wie sie an das ewige Leben gelangen. Sie meinen, man muss Herr, Herr sagen, sie meinen, sie müssen Propheten sein, sie meinen, sie müssen Dämonen austreiben, Wunder vollbringen, vielleicht noch im Fernsehen. Sagt, das genügt nicht. Die kennt er nicht einmal, weil sie Übertreter des Gesetzes sind. Und danach sagt er, wer diese meine Worte hört und danach handelt, der ist der Kluge. Und wer nicht danach handelt, der ist der Dumme. Der baut seinen Glauben auf Sand. Das Wort, das hier mit Übertreter des Gesetzes übersetzt ist, heißt im Griechischen Anomia. Und das ist eine Zusammensetzung von zwei Wörtern, nämlich Nomos, was so viel wie Gesetz bedeutet. Wir kennen ja das Buch Deuteronomium, das so viel wie das zweite Gesetz übersetzt bedeutet, das fünfte Buch Mose. Und das andere Wort, das A, heißt so viel wie in Griechisch nicht. Es gibt ja auch deutsche oder verdeutschte Wörter. Normal, das Gegenteil, anormal. Oder sozial, das Gegenteil, asozial. Oder Leute, die ökologisch gebildet sind, die lernen von biotischen Faktoren, also Tiere, Pflanzen, Lebewesen und das Gegenstück abiotische Faktoren, also unbelebte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke. Oder auch das Wort Atheist ist so ein Beispiel. Theos heißt ja Gott und Atheos heißt eben nicht Gott. Das ist eine Verneinung, dieses A. Atheisten sind also Gottesleugner. Und manchmal gibt es auch die Vorsilbe an und die wird dann eingesetzt, wenn anschließend ein Selbstlaut folgt. Zum Beispiel organische Chemie, anorganische Chemie. Oder in der Mineralogie zum Beispiel isotrop, anisotrop. Es gibt ja Kristalle, die je nach Blickrichtung eine andere Farbe haben. Das sind eben die Anisotropen oder auch die Flüssigkristalle, die wir in unseren elektronischen Geräten verwenden, haben diese Eigenschaft, dass sie verschiedene richtungsabhängige Eigenschaften haben. Das muss nicht nur die Farbe sein. Jesus sagt also, ein Evangelium ohne Gesetz ist ihm unbekannt. Ich kenne euch nicht. Geht weg von mir. Für Jesus ist es die Aufgabe gewesen, zu zeigen, dass es möglich ist, durch die Gnade des Vaters, durch den Heiligen Geist, mit Freude den Willen Gottes zu tun. Und der Wille Gottes steht eben festgeschrieben mit seinem eigenen Finger auf diesen zwei Steintafeln, die bis heute noch verschollen sind, aber eines Tages auftauchen werden. Der Umkehrschluss, wenn wir hier lesen, viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht das alles getan, ist für mich, es wird nur wenige geben, die den Zusammenhang verstehen zwischen Gesetz und Evangelium. Obwohl es Jesus eigentlich klar gemacht hat. Zu welchen wollen wir gehören? Ich habe meine Entscheidung getroffen. Welche Entscheidung triffst du heute? Willst du es verstehen oder willst du dich darüber aufregen? Ist dir das Evangelium ohne Gesetz vielleicht doch lieber? Es gibt die Möglichkeit für das neue Herz, von dem Jesus spricht und von dem Paulus spricht und Jeremia spricht im Neuen Bund, will Gott uns ein Herz geben, wo er selber sein Gesetz in unser Herz schreibt. Wenn du zu denen gehören willst, die lieber ohne Gesetz leben, aber den ganzen Tag beschäftigt sind mit Evangelisieren und Wundertun und mit Lobpreis, dann wisse aus der Bibel, du hast auf Sand gebaut. Dein Glaube steht nicht auf dem Felsen von diesen Worten. Wer kennt von euch Ludwig Schneider? Er hat eine wöchentliche Fernsehsendung, zum Beispiel im Internet, in YouTube kann man das sehen oder im Bibel-TV, die heißt Israel heute. Da kommen immer so Kommentare zur Bibel. Und dieser Ludwig Schneider, ein älterer Herr, ein Jude, der Christus angenommen hat, der wundert sich darüber, dass Christen diese Dinge nicht verstehen. Wer will, kann das ja selber in YouTube ansehen. Zum Beispiel in der Sendung 362 ab Minute 17. Dort spricht Ludwig Schneider von der milchigen Bibelauslegung der Evangelikalen. Die lieber die Worte von Paulus als Glaubensgrundlage nehmen, als die Worte Jesu selber. Obwohl Paulus natürlich in Übereinstimmung mit Jesus gelehrt hat. Aber man könnte ja, so wie es die Bibel selber sagt im Petrusbrief, die Worte des Paulus falsch auslegen. Hier hätten wir das Original, wie wir leben sollen. Und Paulus hat sicher niemals etwas behauptet, was hier dem widerspricht, was Jesus hier gelehrt hat. Sonst wäre er selber einer, der auf Sand gebaut hätte. Und das wollen wir ihm nicht unterstellen. Doch zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Wie man jetzt das Blut Jesu trinkt und sein Fleisch isst, dürfte klar sein. Der Sinn von der Lehre Christi soll ja darin bestehen, dass sie uns sozusagen, wie man sagt, in Fleisch und Blut übergeben. Das heißt, es wird zum bestimmenden Merkmal unseres Charakters, unseres Wesens, unseres Handelns, unserer Sprache. Und das ist heute viel, viel leichter als zur Zeit des Mose oder Jesaja oder Jeremia. Weil sie hatten ja nur die Worte Gottes. Sie hatten das leibhaftige, fleischgewordene Vorbild von Jesus Christus nicht. Sie hatten nur Worte und manchmal ein paar menschlich schwache Vorbilder. Die Jünger aber, die hatten Jesus in Fleisch und Blut vor sich. Er lebte mit ihnen, er aß mit ihnen, er wanderte auf den staubigen, heißen Straßen mit ihnen. Und dann lehrte er sie genau das, was er selbst gelebt hat im Umgang mit den Menschen. Er hat es einfach ganz praktisch ausgelebt, was das Gesetz lehrte. Und da müsste uns doch alles klar sein. Keine Hostie der Welt kann das jemals vollbringen, egal in welchem goldenen Behälter sie aufbewahrt wird. Ein Beispiel noch, Matthäus Kapitel 18. Jede Lehre von Jesus ist Fleisch und Blut und soll in unser Leben integriert werden. Da sagt zum Beispiel Jesus, als die Jünger zu ihm kommen und ihn fragen, wer ist im Himmelreich der Größte? Jetzt hätten die Jünger schon erwartet, dass hier vielleicht einer der Großen, Johannes oder Petrus vielleicht oder Jakobus, genannt werden würde. Aber Jesus schaut und ruft ein Kind herbei, stellt es in ihre Mitte und sagt, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jetzt haben wir doch erst in Johannes 6 gelesen, dass es unmöglich ist, ohne dass wir Jesus essen, in das Himmelreich kommen. Und jetzt sagt Jesus hier, jetzt muss man noch werden wie die Kinder. Wir sind es schon gewohnt, die Bibel soll verstanden werden, nicht einfach wörtlich, sondern dem Sinn nach. Was meint Jesus? Was könnte man schon von einem Kind lernen? Oft heißt es ja ganz der Vater, ganz die Mutter. Und woran erkennt man wohl jemand, der ein wahrer Christ ist, der zu Gott als seinem Vater betet? Die Antwort ist leicht. Und da sagt Jesus zum Beispiel ein paar Verse weiter, im Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit und so weiter. Die Christen damals haben sich unendlich schwer getan, auch die Jünger, so wie die Leute heute. Wenn jetzt jemand einem anderen was zuleide tut, dann bespricht man das mit vielen anderen, aber nicht mit demjenigen selber. Und Jesus sagt, wenn du das machen würdest und er würde auf dich hören, so hättest du deinen Bruder gewonnen. Es geht also nicht ums Ausrichten von jemandem, ums Richten über jemanden. Es geht ums Gewinnen. Wenn ich aber 10 anderen oder 20 erzähle, was der eine mir Schlechtes gesagt hat oder angetan hat, dann wird das Gewinnen dieses Menschen 100-mal schwerer. Weil jeder zeigt dann plötzlich mit den Fingern auf ihn oder schaut komisch rein, wenn er ihm begegnet, im Bewusstsein, dass das ein ganz Schlimmer ist oder eine ganz Schlimme. Und Jesus sagt, wie es dann weitergehen soll. Dann sagt er, Petrus, nachdem er das alles angehört hat, Vers 21, vielleicht ganz entmutigt, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Man muss wissen, dass die Rabbiner damals gesagt haben, dreimal ist gut. Und Petrus sagt, siebenmal. Und Jesus sagt zu ihm, nicht siebenmal, sondern 77-mal oder in manchen Übersetzungen 7-mal 70-mal. Nehmen wir mal die Zahl 70 mal 7, das gibt 490. Wenn jetzt Petrus das wörtlich nehmen wollte, das kann man ja machen, so wie beim Fleischessen und Blut trinken, dann wäre er sicher überfordert gewesen. Dann müsste er sehen, aha, auf meiner Strichliste hat der Andreas jetzt 18 Striche. 18 Mal habe ich dem vergeben. Rechnen, rechnen, das heißt noch 472 Mal hat er gut. Und meine Frau, Petrus war verheiratet, die hat es schon auf fast 400 gebracht. Dann werde ich mich scheiden lassen. Das hat ja auch Petrus und die anderen Jünger öfters besprochen, das mit Thema Scheidung. Aber, was sagt Jesus? Soll man solche Strichlisten führen? Stellt euch vor, jemand hat 10 Bekannte, 10 Strichlisten. Jemand hat 100 Bekannte, 100 Strichlisten. Immer musst du zählen. Du musst solche Blöcke mit dir schleppen. Jesus hat das überhaupt nicht so gemeint. Er hat gesagt, da gibt es kein Limit. Dann würden auch viele Ehen nicht geschieden, hat Jesus gesagt, wenn man so leben würde. Viele Leute würden miteinander in Frieden leben, die jetzt Stress und Zoff miteinander haben. Die Welt ist ein Planet des Streites. Und Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Da müsst ihr aber meine Worte beachten. Sie müssen zu eurer Natur werden. Nicht zur zweiten, dritten Natur, zu eurer ersten Natur. Das sollten wir verstehen. Vers 12, sagte Jesus davor, was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Klar, das haben die Leute gemacht, weil ein Schaf war was wert. Wenn du auch 100 hast und eines ist weg, dann hast du einen Wertverlust. Und dann macht man sich auf die Suche. Und wenn er es findet, Amen, ich sage, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben, so will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Und dann sagt er das Wort, wenn dein Bruder sündigt, dann mach das so, geh zu ihm und schau, dass du ihn gewinnst, dass du ihn überzeugst. Such ihn wie der Hirte, das verlorene Schaf. Bring den Menschen zurück zu Gott. Das ist die Einstellung, die Jesus gerne in uns verwirklicht sehen möchte. Lukas 22. Da sagt Jesus aus dieser Einstellung heraus zum Petrus, Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Wir wissen, was dann geschehen ist. Jesus hat ihm vorausgesagt, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, mich überhaupt zu kennen. Und Petrus hat gerade gesagt, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Hat sich natürlich nicht vorstellen können, dass nach einer Woche dieses herrlichen Triumphzugs nach Jerusalem, wo Jesus auf einem Esel geritten ist, dass da jetzt sowas bevorsteht. Darum hat er leicht geredet. Aber Jesus hat es gewusst. Dieser Plan Gottes, der vor Zeitaltern schon festgelegt worden ist, war gerade an einem schlimmen Höhepunkt. Dieses verlorene Schaf Petrus, Jesus betet für ihn. Und wenn uns Menschen kränken, wenn Menschen gleichgültig sind, wir können dasselbe tun, was Jesus hier getan hat. Er hat gesagt, macht es so wie ich es mache, wie mein Vater. Natürlich hat es Jesus wehgetan, als dann der Hahn gekräht hat und es war das dritte Mal, dass Petrus abgeleugnet hat, ihn zu kennen, obwohl er sich hineingeschlichen hat in den Hof. Und er angesprochen wurde, bist du nicht auch einer von diesen? Das hat Jesus natürlich wehgetan. Und auch was wir im 23. Kapitel lesen, Vers 33, da steht, sie kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Das hat Jesus wehgetan, ohne Betäubungsmittel an ein Holz angenagelt zu werden. Davor nackt ausgezogen zu werden. Und dann sagt Jesus im Schmerz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus gespürt, als die rohen Soldaten die rostigen Nägel durch seine Hände schlugen. Aber nicht Jesus hatte das Problem, sondern die Soldaten. Und auch bei der Verleugnung von Jesus hat Jesus nicht an sich gedacht, wie er jetzt gekränkt und im Stich gelassen wird. Er hat an Petrus gedacht, der jetzt ein großes Problem hat. Ein geistliches Problem. Jesus hatte keinen einzigen Gedanken an Selbstmitleid. Was hat der oder die mir angetan? Das lesen wir in den ganzen Evangelien nicht. Wir sollten auch keine Zeit dafür verschwenden. Überlegt es euch. Lesen wir Matthäus 6. Wieder aus der Bergpredigt. 15. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das steht zum Abschluss beim Vaterunser. Wo es heißt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und wir brauchen nicht nur Brötchen vom Bäcker, wir brauchen das Lebensbrot, Jesus Christus selber. Lass uns heute Jesus Christus erkennen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. So ein Gebet zu sprechen im Bewusstsein, ich bin auf niemand Gram, das kann keine Hostie ersetzen. Auch nicht, wenn man sie täglich zu sich nimmt. Amen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns Jesus geschenkt und viele seiner Taten und Worte sind in der Bibel aufgeschrieben. Und wenn wir uns Zeit nehmen und uns mit ihnen beschäftigen, sie auf uns wirken lassen, in deiner Gnade sie auch umsetzen, dann werden wir Frieden finden mit den Mitmenschen. Wir werden täglich einen reich gedeckten Tisch haben mit Lebensbrot. Und wir werden ein Segen sein. Und ich möchte dich bitten, so wie Petrus bitterlich geweint hat, nachdem er erkannt hat, dass er selber zu schwach ist, um im entscheidenden Augenblick auch daran zu denken, was er vorher gesagt und bekannt hat, Auch wir sind nicht stärker als Petrus. Und auch auf uns ruht dein vergebender Blick. Auch du hast für uns gebetet. Schon bevor wir auf die Welt gekommen sind, hast du uns in dein Gebet und deine Liebe eingeschlossen. Und ich möchte dich bitten, dass wir heute, wer sich angesprochen fühlt, einen Neuanfang machen mit dir. Diese einfache Bitte des Vaterunsers, vergib uns, wie wir vergeben, soll uns in Fleisch und Blut übergehen. Und es soll niemand mehr von uns geschnitten werden oder ausgegrenzt werden. Und wenn wir gekränkt werden, so lass uns nicht an den Schmerz denken, sondern dass hier jemand ist, der auf einem falschen Weg ist und dem wir, so wie du uns, auf den rechten Weg zurückhelfen können. Dann wird Freude sein im Himmel über den Verlorenen, aber auch über uns, weil wir zu deinen Mitarbeitern geworden sind. Amen.